Kurs Null bei Radio Horeb. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind am Samstagnachmittag, wenn wir nach den Grundlagen des Christseins fragen. Heute wieder mit Kaplan Robert Paulus aus Tüßling im Bistum Passau. Er hat ja schon einmal eine sehr grundlegende Frage hier beantwortet, nämlich die Frage, warum ich an Gott glaube. Naja, und für einen Christen, da versteht es sich von selbst, da müssen wir natürlich auch fragen, warum ich an Jesus Christus glaube. Auch dieser Frage stellt sich Kaplan Robert Paulus hier heute in der Kurs Null Sendung. Darüber sind wir froh und dankbar und begrüßen ihn am Telefon. Grüß Gott, Kaplan Paulus.
Grüß Gott, Herr Dornis. Grüß Gott, liebe Hörerinnen. Grüß Gott, liebe Hörer.
Ja, wir reden hier gar nicht lange um den heißen Brei und fragen Sie ganz direkt, Kaplan Paulus, warum glauben Sie an Jesus Christus?
Diese Frage, lieber Herr Dornis, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Frage möchte ich beantworten mit einem Hinweis auf einen Alpha-Kurs, den wir hier im Pfarrverband Unterneukirchen der Diözese Passau vor kurzem abgehalten hatten. Da war nach einem Schnupperabend zunächst mal die Frage aufgetaucht, hat das Leben mehr zu bieten? Und als dann der erste Abend dieses Alpha-Kurses, dieses Glaubensgrundkurses stattfand, war die Frage, wer ist Jesus? Warum glaube ich an Jesus? Die Teilnehmer, die sich damals auf die Entdeckungsreise im christlichen Glauben aufgemacht hatten, merkten, ja, dieser Alpha-Kurs führt dann weit mehr als zu einem reinen Wissenserwerb hin zu persönlichen Fragen. Das ist ja eine sehr persönliche Frage, warum glaube ich an Jesus Christus? Wäre der Kurs, dieser Alpha-Kurs, ein reiner Wissenskurs gewesen, dann wäre die Frage vielleicht gewesen, wer war damals dieser Jesus, der vor 2000 Jahren gelebt hat? So was steht die Überschrift da, wer ist dieser Jesus? Warum glaube ich heute, jetzt an ihn? Auch ich möchte so beginnen. Denn dann kommt zum Ausdruck, mit diesem Jesus geht es nicht um eine abgeschlossene Sache, sondern es geht um etwas, was auch mich, dich ganz persönlich angeht. Er ist die Antwort auf die Frage, hat das Leben mehr zu bieten. Nicht allein, weil er uns halt 2000 Jahre nach seinem Leben immer noch irgendwie fasziniert, weil wir uns heute Christen nach ihm nennen, seinen Namen tragen, sozusagen damit auch irgendwie sein Erbe verwalten, sondern weil dieser Jesus Christus, so unser Glaube und auch mein Glaube, der Auferstandene ist. Und als Auferstandener steht er über den Zeiten und kann auch uns heute begegnen. Davon bin ich überzeugt und wünsche Ihnen das auch. Jetzt aber Schritt für Schritt. Jesus wurde als Jude geboren. Er wuchs im Glauben und Beten seines Volkes und seiner Religion auf. Und doch zeigte sich damals schnell, sozusagen schon vorgeburtlich, dass Gott hier auf besondere Weise mit ihm war, wie es das biblische Zeugnis dann festhält. Ja, mehr noch, seine Mitmenschen erlebten dann durch seine Zugewandtheit die Nähe Gottes. Dabei geht es einerseits um die Zuwendung Jesu zu den Menschen, zu denen, denen er begegnete, die sich an ihn wandten, die seiner Hilfe bedurften. Es geht aber auch um die Zuwendung, Zugewandtheit Jesu zu seinem Vater hin. Sein näheres Umfeld, die Apostel, die Jünger, sie hatten ihn beten gesehen und gehört. Da drückte sich etwas Intimes zwischen dem Vater und seinem Sohn aus. Etwas Intimes, was die normale Beziehung, wenn man so will, die normale Beziehung zwischen Gott und Mensch nicht quantitativ, sondern qualitativ überschreitet. Der Hauptmann bei der Kreuzigung Jesu bringt es dann später auf den Punkt, das war Gottes Sohn. Eine späte Einsicht, die freilich, wir wissen es, nicht alle Zeitgenossen damals teilen konnten, bis heute nicht können. Der vom jüdischen Volk erwartete Retter, Messias, oder griechisch Christos, Gesalbter, würde doch nicht am Kreuz enden. Also doch nur ein Mensch, vielleicht mit hohen Idealen, vielleicht mit einem Charme in seiner Art, vielleicht mit einer unerhörten neuen Lehre. Die Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen, war es dann, die den Jüngern und Anhängern Jesu auf die Sprünge half. Aus dem Satz, das war Gottes Sohn, wurde dann das über die Zeiten hinweggehende, immerwährende Bekenntnis, das ist Gottes Sohn. Und das ist unser Glaube, auch mein Glaube. Auf die Frage, wer ist Jesus, konnten so Generationen über Generationen antworten, er ist der Herr, der Christus, der Retter. Dabei geht es nicht nur um irgendeine nette Erfahrung im Sinn von schön, dass er wieder da ist. Nein, die Menschen hatten begriffen, da ist einer, der hat den Tod überwunden. Die letzte große Grenze. Neues, ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott ist jetzt keine bloße Utopie, sondern Realität. Wenn Menschen heute unbedacht vielleicht sagen, Sie kennen vielleicht den Satz, liebe Hörerinnen und Hörer, da ist noch keiner zurückgekommen, dann stimmt das eben nicht. Unser christlicher Glaube hat mit Wiederkunft zu tun. Jesus ist nicht im Tod geblieben. Gott, der selbst das Leben ist, hat den Tod gesprengt. Und das hat auch mit uns Menschen heute zu tun. Da ist einer wiedergekommen, Jesus. Gott will das Leben, das ewige Leben für alle Menschen in seiner Gemeinschaft. Wir hatten von dieser Beziehung schon im Teil, warum ich an Gott glaube, gehört. Konkret erfahrbar wird das jetzt in Jesus Christus. Viele verschiedene Sprachbilder haben versucht, dieses Geheimnis des Glaubens zu erhellen. Sicher kennen Sie den Satz im Johannesevangelium, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Wörtlich übersetzt vielleicht hat unter uns gezeltet. Ein interessantes, schönes Bild. In Jesus konnten und können die Menschen Gott ins Auge blicken. Wieder ein Bild. Sich ein Bild von seiner Liebe zu uns Menschen machen. Gott kommt in Jesus Christus den Menschen zum Greifen nahe, wird im besten Sinn handgreiflich. Einerseits besser begreifbar für die Menschen, andererseits handgreiflich eingreifend in den Lauf der Geschichte. Dass unsere christliche Zeitrechnung heute mit der Geburt Jesu den Nullpunkt setzt, passt hier sehr gut. Freilich, heutige exegetische, also bibelauslegende Forschung geht von einer Geburt ein paar Jahre vor dem später festgelegten Jahr Null aus. Aber das Entscheidende bleibt doch, hier wird ein Neuanfang gesetzt. Und es ist Gott selbst, der aus freien Stücken und aus Liebe zu den Menschen diesen Neuanfang setzt. Wir sagten vorhin, Jesus wird in das auserwählte Volk Israel geboren. Gott hat sich, um wieder ein Bild zu benutzen, auf die Seite der Menschen geschlagen. Der gemeinsame Gegner ist der, der die Beziehung zwischen Gott und den Menschen dauerhaft zerbrechen kann. An einer Stelle sagt Jesus selbst, im Evangelium nach Matthäus liest man es, fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. In Jesus verkörpert sich das, was die Propheten des Alten Bundes verheißen haben, nämlich, dass ein Licht aufstrahlt, eine neue Ära beginnt. Nicht nur für das Volk Israel, sondern auch für die anderen Völker. Die von Gott an das Volk Israel gegebene Aufgabe, alle Menschen zu sammeln, findet nun in einer Person ihre Erfüllung. Liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie mich hier einen kleinen Abschnitt aus dem 55. Kapitel des Propheten Jesaja vortragen. Er erklärt und erhält, glaube ich, ganz besonders die Rolle des Volkes Israel und auch letztlich, wenn Sie jetzt das, was ich gerade über Jesus Christus sagte, mit hineinhören, mit hineinlesen, das, was Jesus als Sohn Gottes ausmacht. Bei Jesaja heißt es, auf ihr Durstigen kommt alle zum Wasser, auch wer kein Geld hat, soll kommen. Neigt euer Ohr mir zu und kommt zu mir. Hört, dann werdet ihr leben. Ich, Gott, ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, gemäß der beständigen Huld, die ich David erwies. Seht her, ich habe ihn zum Zeugen für die Völker gemacht, zum Fürsten und Gebieter der Nationen. Völker, die du nicht kennst, wirst du rufen. Völker, die dich nicht kennen, eilen zu dir, um des Herrn deines Gottes, des Heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Ruchlose soll seinen Weg verlassen, der Frevler seine Pläne. Er kehre um zum Herrn, damit er Erbarmen hat mit ihm und zu unserem Gott. Denn er ist groß im Verzeihen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, Spruch des Herrn. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Verehrte Hörerinnen, verehrter Hörer, Gottes Weg zu den Menschen, indem er selbst in Jesus Christus gekommen ist, war so nicht vorhersehbar. Es war und bleibt ein Geheimnis, ein Geschenk, das unsere Annahme verlangt. Wenn der Prophet Jesaja von Umkehr redet, dann ist das die Botschaft, die auch ein Johannes der Täufer verkündete, die aber auch Jesus selber brachte. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Einer der ersten Verse im Markus-Evangelium. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt. Es geht um das Annehmen des Geschenkes Gottes. Jesus ist dabei weit mehr als nur der Postbote, der das Geschenk überbringt. Er ist das Geschenk, weil in seinem Leben, in seinem Tod und Auferstehen Heil geöffnet wird. Für dich und mich persönlich. Warum dann doch auch heute so viele, die um die Person und Botschaft Jesu wissen, ihn, wie Gott selbst, einen guten Mann sein lassen, wie man so sagt, selbst aber nicht zum guten Mann oder zur guten Frau werden, das bleibt mir persönlich unbegreiflich. Ja, macht mich auch traurig. Die Begegnung mit Jesus hat Menschen verändert. Dafür gibt es Beispiele in der Bibel und Geschichte en masse, könnte man sagen. Zahlreiche, tausende Begegnungen und Veränderungen durch die Begegnung mit Jesus. Aber was heißt das dann, wenn ich mich zum Guten verändere? Nun, das neu gewonnene Vertrauen in die Liebe Gottes zu uns Menschen lässt uns erkennen, dass auch wir in einem Kindheitsverhältnis zu Gott stehen. In der Taufe sind wir mit dem Namen Christ bezeichnet und so zum Bruder und zur Schwester Jesu Christi geworden, hineingestellt, adoptiert als Kinder, als Sohn und Tochter Gottes. Dieses Verhältnis verändert dann auch die Sicht auf unsere Menschen, auf unsere Mitmenschen, Getaufte wie auch Nicht-Getaufte. Sie werden in ihrer je eigenen Verbindung und Relation zu Gott, zum Vater gesehen. Christliche Antworten auf die Fragen von Ethik und Moral haben hier ihre Verankerung in der personalen Würde des Menschen. Im Mitmenschen entdecke ich das Abbild Gottes, weil er Geschöpf wie ich ist, weil er mir Bruder und Schwester im Menschsein und vielleicht auch darüber hinaus Bruder und Schwester im Glauben ist. Uns allen ist das Ziel der Gemeinschaft mit dem Vater und mit Jesus Christus verheißen. Die Auferstehung von den Toten trifft nicht nur auf Jesus zu, oder auf ein paar Auserwählte wie Maria, Josef, die Apostel. Sie ist die Verheißung an alle Heiligen auf Erden. Womit ich jetzt aber Heilige so in Verbindung bringe, wie es der Apostel Paulus sagt. Nämlich als Geschwister und Kinder im Glauben. Er redet so die verschiedenen Gemeinden an, an die er Briefe schreibt. An die Heiligen. Die Verheißung für alle, die zur Annahme der Gemeinschaft mit Gott, zur Heiligung des eigenen Ich, durch den, der heilig ist, bereit sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt ist es geradezu ein wenig philosophisch-theologisch geworden. Ausgehend von den Gedanken seiner Person, nämlich zu Jesus Christus, sind wir zum Willen Gottes gekommen und haben gesehen, er hat sich in Jesus geoffenbart. Das Johannesevangelium beschreibt das so: Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Jesus, der Gott ist und auch in seiner Erdenzeit am Herzen des Vaters ist, zeigt uns das Wesen Gottes. Heute sagt man ja gern über Menschen, die aktuell sind, dass sie am Puls der Zeit leben. Mit dem gerade gehörten Sprachbild am Herzen des Vaters ruhen, könnte man aber Christen, also Männer und Frauen, die in der Nachfolge Jesu Christi stehen, als Menschen bezeichnen, die am Puls Gottes leben und von ihm her Ruhe und Erfüllung finden. Jetzt ist noch die Frage unbeantwortet: Wollte Gott den Tod seines Sohnes? Im JUKAT, dem Jugendkatechismus der Kirche, gibt es dazu eine hilfreiche Erläuterung. Dort heißt es: Um uns aus dem Tod zu retten, begab sich Gott auf eine gefährliche Mission. Er schleuste ein Medikament der Unsterblichkeit in unsere Welt des Todes ein, seinen Sohn Jesus Christus. Vater und Sohn waren untrennbare Verbündete in dieser Mission. Bereit und voller Sehnsucht, aus Liebe das Äußerste für den Menschen auf sich zu nehmen. Gott wollte einen Tausch vollziehen, um uns immer zu retten. Er wollte uns sein ewiges Leben geben, damit seine Freude genießen, und wollte unser Sterben, unsere Verzweiflung, unsere Verlassenheit, unseren Tod erleiden, um in allem mit uns Gemeinschaft zu haben. Um uns bis zum Ende zu lieben und darüber hinaus. Christi Tod ist der Wille des Vaters, aber nicht sein letztes Wort. Seit Christus für uns gestorben ist, können wir unseren Tod gegen sein Leben tauschen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich selbst glaube an Jesus. Ich glaube, dass er der Christus und Messias ist, auch für mich persönlich. Es gibt gute Gründe, an die Existenz Jesu vor 2000 Jahren zu glauben. Der Schritt aber zu glauben, dass er auferstanden ist und dass dies auch die große Option für mein eigenes Leben ist, der ist ein anderer, ein großer Schritt des Glaubens und Vertrauens. Manchmal höre ich als Priester: Ja, das müssen Sie von Berufswegen ja so sagen. Wären Aussagen über den Glauben, über die Grundlagen unseres Glaubens wirklich nur von Berufswegen, dann könnten sie vielleicht sogar ziemlich richtig sein, aber die existenzielle Seite ginge ab. Anders gesagt, es wären hohle Phrasen. In Jesus Christus hat, so glaube ich, Gott sein entscheidendes Wort gesprochen. Das war dann keine hohle Phrase, sondern ein Wort, das sich konkretisierte, das Fleisch annahm, Mensch wurde, zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort. Gott hat eingegriffen in unsere Geschichte, in die Geschichte der Menschheit, auch in meine persönliche Geschichte. Im Schulunterricht versuche ich den Schülerinnen und Schülern mitzugeben: Das Besondere an unserem Gottesbild im christlichen Glauben ist nicht, dass wir uns ein Bild gemacht haben, sondern er, Gott, hat uns in Jesus Christus ein Bild seines Wesens geschenkt. Gott ist die Liebe. Das wird in der Person Jesu erfahrbar. Nicht als ein theologisches System und philosophisches Konstrukt, sondern von Mensch zu Mensch. Und doch irgendwie auch eben von Gott zu Mensch. Dass Gott den Abstand, der ja zweifellos zwischen ihm, dem Allmächtigen, zu uns Menschen besteht, jetzt in Jesus Christus überbrückte, und zwar von ihm zu uns und umgekehrt von uns zu ihm, das ist das Besondere des christlichen Glaubens. Die Jahrhunderte christlicher und kirchlicher Lehre und Praxis waren nicht frei von Vereinseitigungen. Jesus als nur göttlich zu denken, war im ersten Jahrtausend ebenso die Gefahr wie später, bis heute Jesus als nur menschlich zu denken. In einer Predigt sagte Bischof Gerhard Feige: In der Gnadenlehre gibt es schon seit der frühen Kirche die Erkenntnis, nur was angenommen ist, kann auch erlöst werden. Auf Jesus Christus bezogen meint das, nur wenn dieser als wahrhafter Gott auch ganz und gar Mensch war, das heißt tatsächlich unsere menschliche Natur durchdrungen hat, können wir auf Erlösung hoffen. Und Bischof Feige setzt dann fort: Auf unser Verhältnis zu unserer Umwelt und zu unseren Zeitgenossen angewandt hieße das: Nur wenn wir dazu erst einmal Ja sagen und uns nicht sofort in Träumereien flüchten, haben wir eine Chance, etwas zu verändern. Was hier der Magdeburger Bischof über das Handeln der Christen sagt, möchte ich mit jetzt am Ende des Impulses mit eigenen Worten wiedergeben. Das Handeln und Wirken, wie auch das Beten und Leiden derer, die den Namen Christi tragen, braucht einen Sinn für das konkrete Leben auf Erden. Es braucht aber auch einen Sinn für den Himmel. Weltflucht, aber auch das Gegenteil, Einnistung in der Welt, sind die falschen Alternativen. In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden, so heißt es in einem Segen. In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden. Er ist zugleich die Brücke, der Weg und das Ziel. Im Johannesevangelium sagt Jesus selbst, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Es liegt an uns, jetzt an dir, an mir, dies auch für unseren Glauben anzunehmen und dann konkret werden zu lassen in unserem Handeln. In unserem Handeln, in unserem Wirken, in unserem Beten, Gott gegenüber und den Menschen gegenüber.
Kurs Null bei Radio Horeb, heute wieder mit Kaplan Robert Paulus aus Tüßling im Bistum Passau. Heute haben wir ihm die Frage gestellt, warum ich an Jesus Christus glaube, und in diesem ersten Einstieg hat er versucht, uns diese Frage zu beantworten. Danke auf jeden Fall für Ihre Ausführungen, Kaplan Paulus.
Bitte schön.
Am Anfang haben Sie einen Zusammenhang hergestellt zu Jesus, in dem jedem Menschen, wenn er das möchte, etwas angeboten wird, nämlich, oder ermöglicht wird, nämlich ein ewiges Leben. Und wenn man Ihnen zugehört hat, konnte man den Eindruck gewinnen, dass das eine ziemlich tolle Sache sein muss, dieses ewige Leben. Was ist daran so toll, so erstrebenswert?
Ich würde sagen, das, was wir mit dem Wort ewiges Leben bezeichnen, ist das Glück, die Vollendung einer tiefen, tiefen Sehnsucht des Menschen, die jedem Menschen gegeben ist. Jeder Mensch erfährt auf der anderen Seite das Endliche. Mal abgesehen jetzt von biblischen Zeugnissen, finden wir in einem literarischen Zeugnis bei Goethe den Ausspruch Fausts, werde ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön, dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen. Was da dieser suchende und forschende Faust sucht, ist einen Augenblick, der schön ist, der erfüllt und der dann bleibt. Das ist innerweltlich nicht erfüllbar. Am nächsten kommt noch das Glück vielleicht innerweltlich ran in einer Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau, wo sich zwei gegenseitig schenken und auch neues Leben schenken können. Die Lehre von der Ehe und der Familie, ja, wie sie in der Kirche zu finden ist. Sie versucht eben etwas hier zu schützen, was eine Dimension beinhaltet, die auf das ewige Leben hinweist, nämlich auf diese ewige Gemeinschaft mit Gott. Verheiratet sein, glücklich verheiratet sein, versteht sich, mit Gott. Vollendet sein, kein Platz für Langeweile. Sie kennen vielleicht dieses Bild von Bayern im Himmel, der sich beklagt, weil er ewig Halleluja singen muss. Das ist es nicht, sondern es geht um das, dass man auf ewig die Vollendung, das sucht, was einen Menschen glücklich macht. Nicht nur für einen Augenblick, sondern nach unserem Wort ewig, also unfassbar jenseits der Zeitebene und auch jenseits unserer örtlichen Vorstellungskraft. Das meint ewiges Leben und das ist so toll am ewigen Leben.
Okay, und das ist jetzt also mit Jesus Christus wird uns das irgendwie einen Zugang geschaffen oder ermöglicht. Kaplan Paulus, Sie gestatten die Frage, dass wir da noch ein bisschen einsteigen, weil so richtig zu merken ist davon ja offensichtlich noch nichts. Und da sind wir auch bei einem anderen Thema, man könnte die Frage stellen, warum denn nicht gleich so? Also erst macht Gott eine Schöpfung, in der ist alles endlich und ich muss sterben und dann schickt er jemanden, indem er sich selber zeigt und sagt, ich sprenge jetzt diese Ketten des Endlichen und ich verheiße euch den Augenblick, der dann so schön ist und tatsächlich bleibt und verweilt für ewig. Aber auch davon ist noch nicht so wirklich was zu spüren.
Ja, also das irdische Leben endet irgendwann. Der Psalmist, also in den Psalmen des Alten Testaments, finden wir dieses Zeugnis, das ja über die Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg weiter gilt. Unser Leben währt 70 Jahre, wenn es hochkommt, sind es 80. heute müsste man es vielleicht erweitern, in die 90er hinein. Das Beste daran ist nur Mühsal und Beschwer, sagt der Psalmist, rasch geht es vorbei, wir fliegen dahin. Oder an anderer Stelle, Psalm 103, des Menschen Tage sind wie Gras, er blüht wie die Blume des Feldes, fährt der Wind darüber, ist sie dahin, der Ort, wo sie stand, weiß von ihr nichts mehr. Was aber dieser Psalmist ausdrückt, und da möchte ich jetzt auf Ihre Frage antworten, kommt auch ein paar Verse vorher in diesem Psalm 103 zur Sprache. Dort heißt es, wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr, also Gott, über alle, die ihn fürchten. Er weiß, was für Gebilde wir sind. Er denkt daran, wir sind nur Staub. Gott will eigentlich das ewige Leben für uns. Und das war von Anfang an so. Von der Schöpfung an so. Beim Menschen ist aber in seine Geschöpflichkeit auch seine Freiheit hineingelegt. Und diese Freiheit ist auch eine Freiheit zur Trennung von Gott. Die ist da inklusive. Und das meint letztlich ja Sünde. Auch der Begriff Tod, Sünde, absolute Trennung vom Herrn ist möglich, wenn auch traurig möglich. Eine Folge dieser Trennung von Gott ist es, dass den Menschen das ewige, wir können auch sagen paradiesische Leben in der Gemeinschaft mit Gott abhanden gekommen ist, weil sie sich selbst ausgeschlossen haben. Wir müssen jetzt nicht bei Adam und Eva anfangen, freilich, das sind die biblischen Zeugnisse, aber das trifft auf jeden Menschen zu. Diese Freiheit ist in jeden hineingelegt, sich von dem zu trennen, der uns geschaffen hat. Gottes Plan aber für den Menschen bleibt trotzdem bestehen. Und in Jesu Tod ist Gott auf die Seite der Sünde gewechselt. Nicht als Sünder, sondern als der ganz Heilige. Bei Paulus finden wir das. Da heißt es an einer Stelle, wir sind gesandt an Christi Stadt. Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Das sprengt jetzt das Ganze, auch unsere Vorstellungen. Ich möchte einen Film erwähnen. Ich weiß nicht, inwieweit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, den kennen. Es ist auch ein bisschen kompliziert, den jetzt im Großen und Ganzen darzustellen. Es geht um den Film Matrix. Vielleicht so in groben Zügen. Es geht um ein Computerprogramm. Da sind Menschen angeschlossen, wenn man so will. Und diese Menschen leben in einer vom Computerprogramm erschaffenen Scheinwelt. Es gibt aber auch ein paar Menschen, die sind außerhalb. Die haben es geschafft, dieses Programm zu verlassen. Und dieses Programm, dummerweise, gerät außer Kontrolle. Das wird also sozusagen vom Bösen übernommen. Alle sind gefangen, bis auf ein paar außerhalb. Und am Ende lässt sich der Retter dort, eine geradezu Messias-Gestalt, der heißt Neo, an die Matrix wieder anschließen. Geht also in das System hinein. Wird dann auch vom Bösen übernommen. Und jetzt geschieht das Interessante. Als dann dieser Neo, diese Person, diese Messiasgestalt am Boden liegt, scheinbar jetzt völlig übernommen ist vom Bösen, kann durch ein Wirken von außen her in diesen Neo, diese Gestalt, wie gesagt, diese Person, etwas hineingegeben werden, neues Leben, und damit zerstört ja von außen her dieser Neo innen drin das Böse. Was ich Ihnen jetzt mit dieser Geschichte oder mit diesem Filmbeispiel sagen will, ist eigentlich das, was wir aus christlichem Glauben so ausdrücken: Jesus Christus wurde zur Sünde gemacht, um die Sünde aufzuheben, um die Menschen zu retten. Gott musste, wenn man es anders sagt, in einem anderen Bild, nicht irgendetwas ausbügeln, was er falsch gemacht hatte. Sondern die Erlösung ist ein freies Angebot Gottes an die Menschen, an Menschen, die in einer Trennung von Gott gefangen waren und sind. Es ist ein Angebot Gottes und jetzt ganz konkret in Jesus Christus so geschehen, dass er die Seiten wechselt, auf Seiten der Menschen geht, in allem uns gleich wird, außer der Sünde, wie es heißt, aber selbst dann sozusagen ja in dem tiefsten Punkt, den ein Mensch erreichen kann im Tod, diesen Tod überwindet, weil er ja das Leben ist. Das ginge nicht, wenn Jesus selbst nur Mensch wäre. Da ist das Göttliche, da ist Gott in Jesus spürbar und aufscheinend.
Daran würde sich nämlich die nächste Frage anschließen. Was so unglaublich scheint, ist eigentlich, dass sich diese Vollendung, diese Erfüllung, wie Sie es nennen, dass sich das in einer einzigen geschichtlichen Person bündelt. Das ist einfach schwer vorstellbar, dass jemand da vor 2000 Jahren, wo ich noch gar nicht auf der Welt war, etwas macht, was trotzdem mich jetzt hier betrifft.
Ja, wäre Jesus, wie gesagt, nur ein Mensch gewesen, dann würde man sagen, ja, das geht nicht. Da ein Mensch vor 2000 Jahren gestorben, vielleicht an hohen Idealen gescheitert, gestorben, wenig Bedeutung für mich, höchstens vielleicht seine Ideale. Aber jetzt ist eben nach unserem Glauben Jesus Gott. In Jesus wirkt Gott. Ja, es ist eine 1:1-Setzung. Jesus ist nicht nur eine Puppe oder wie die Propheten ein Mensch, der etwas von Gott weitersagt oder über Gott etwas aussagt. Jesus ist Gott selbst. In der Theologie nennt man das Selbstoffenbarung. Der Hebräerbrief, Anfang des Hebräerbriefs heißt ja, viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. In dieser Endzeit aber hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben des Alls eingesetzt und durch den er auch die Welt erschaffen hat. Er, der Sohn, ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Er trägt das All durch sein machtvolles Wort, hat die Reinigung von den Sünden bewirkt und sich dann zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Hier kommt eine kosmische, alle Zeiten, alle Orte umfassende Dimension ins Spiel. Ich möchte fast sagen, Ewigkeit sprengt Endlichkeit. Daher, Jesu Handeln und Gottes Handeln sind nicht etwas Vergangenes, 2000 Jahre her, sondern bleiben ständige Gegenwart und gehen daher auch mich 2000 Jahre später etwas an. Nicht nur etwas an, sondern eben ganz existenziell mein eigenes Leben angehend.
Ist das der Punkt, an dem diese Auferstehung passiert? Sie haben immer gesagt, dass darin sich das Besondere dieser Erlösung beweisen würde. Das müssen Sie uns nochmal erklären.
Gut, beweisen im naturwissenschaftlichen Sinn kann man Auferstehung, glaube ich, nicht. Es gibt Hinweise zu diesem Bereich. Ein Beispiel ist natürlich jetzt das vielleicht bekannte Grabtuch von Turin. Da könnte man jetzt sagen, dass diese Abdrücke oder was man da sieht, dieses Abbild ist durch hohe Energieanreicherung oder Ähnliches entstanden. Ein Hinweis auf die Auferstehung Jesu wäre auch das leere Grab, das die Jünger vorgefunden haben. Aber was eigentlich auch dann beweist in einem sehr menschlichen, zwischenmenschlichen Bereich, ist die Begegnung mit dem Auferstandenen. Das sind Begegnungen, die ja, die Apostel, die Jünger Jesu hatten, die nicht bloß Sinnestäuschungen waren, die nicht zurückzuführen sind auf eine Massenhysterie oder auf Halluzinationen von Einzelnen. Schon von Anfang an ist bei den Christen im Glaubensbekenntnis dieser Glaube an die Auferstehung mit drin. Und das, glaube ich, beweist im weiten Sinne, dass hier etwas passiert ist, was die menschliche Vorstellungskraft übersteigt und was eine persönliche Bedeutung bekommt. Also nicht nur ein Ereignis ist, das in sich abgeschlossen ist, das ganz gut und schön für diesen Jesus war, der jetzt dann vielleicht gut und schön, dass für ihn dann ist, wieder lebt, sondern etwas bedeutet, was auch uns selber angeht, weil er, Jesus, Gott, das getan hat für uns. Ich glaube, dieser Punkt, dieses Für uns Menschen etwas tun, wieder um ein theologisches Wort zu gebrauchen, diese Pro-Existenz, also dieses Für-Sein, das kann nicht hoch genug geschätzt werden, kann nicht hoch genug eingeordnet werden, wenn es um das Handeln Jesu geht und auch um seinen Tod und seine Auferstehung.
Jetzt haben Sie auch nochmal erwähnt, diese besonderen Begegnungen, die Menschen hatten mit Jesus, sei es jetzt mit dem, ja, wie soll man sagen, irdischen Jesus beziehungsweise dem Auferstandenen dann erst recht. Vielleicht können Sie uns noch mal ein paar Beispiele schildern, wie das so, wie man sich diese Begegnungen vorstellen muss.
Es finden sich ja Begegnungen mit Jesus im biblischen Zeugnis. Da sind Apostel, Heilige überhaupt, deren Leben sich verändert hat. In Evangelien werden Apostel weggerufen von ihrer sonstigen beruflichen Tätigkeit. Das sind ja Fischer gewesen oder Zöllner, ganz unterschiedliche Menschen aus einfacheren Berufen. Sie werden weggerufen von diesem Beruf. Sie werden auch weggerufen aus familiären Netzen, Beziehungsnetzen. Sie gehen von der Sesshaftigkeit zur Wanderschaft über, weil Jesus sie ruft. Und das ist sozusagen eine auch geistige Wanderschaft. Wir brauchen heute nicht mehr unterwegs sein, um in fremde Länder zu gehen. Das machen vielleicht auch manche als Missionare. Aber ich glaube, es geht auch um das geistige Weitergeben, Weitergehen hier in unseren Situationen ganz konkret. Wir sind unterwegs, Kirche auf dem Weg durch die Zeit, heißt es in einem der Hochgebete. Das drückt sich in einzelnen Personen immer wieder aus. Das ist eigentlich auch die Berufung für jeden Christen. Als Jesuitenschüler möchte ich ein Beispiel bringen, den heiligen Ignatius von Loyola, ein Heiliger, großer Heiliger der Kirchengeschichte, der in der Begegnung mit Jesus etwas erlebte, was sein Leben veränderte. Und er begegnete Jesus jetzt nicht vielleicht wie ein Paulus, der, wenn man so sagt, vom Pferd fiel in einer Vision, sondern dieser heilige Ignatius von Loyola begegnet dem christlichen Glauben Christus in den heiligen Legenden. Das heißt, dadurch, dass er Geschichten liest, er liest die am Krankenbett, war verwundet worden in einer Gefechtssituation, er war eigentlich Soldat, er liest die jetzt in einem Tiefpunkt seines Lebens und entdeckt in den Heiligen etwas, was ihn fasziniert. Da sind sozusagen diese heiligen Legenden zu Hinweisern auf Jesus geworden. Und dann steckt er, gut Spanier, seine ganze Energie, seine ganze Kraft in die Verkündigung und Mission. Alles zur größeren Ehre Gottes, sein Leitmotiv. Aber zuerst, bevor er in die Verkündigung geht, braucht es eine entsprechende Vorbereitung und eine Sammlung von Gleichgesinnten. An einer Stelle dann hat er doch eine Vision. Da ist er dann schon unterwegs mit Gleichgesinnten Richtung Rom, um seine Gemeinschaft anerkennen zu lassen. Und dort, bei La Storta, begegnet ihm Jesus als Auferstandener und sagt, ich werde euch in Rom gnädig sein. Da wird für diesen Ignatius von Loyola das, was wir biblisch kennen als der Ich bin da, eine ganz konkrete Lebenserfahrung. Ich werde euch in Rom gnädig sein. Ich bin auch für euch da als Gesellschaft Jesu, wie er dann die Gemeinschaft um sich nennen will. Schauen, wie die Begegnung mit Jesus dann auch in die Gemeinschaft der Kirche passt. Das war diesem Ignatius von Loyola auch wichtig. Er sucht seinen Platz in der Welt, in der Kirche. Er sucht diesen Platz in der Welt und in der Kirche, weil er aber seinen eigenen Platz bei Jesus kennt. Die damaligen Orden haben sich darüber mokiert, dass hier jemand kommt, der eine Gruppe benennen will mit dem Titel Gesellschaft Jesu. Was Ignatius aber erstmal eigentlich sagen will, ist, wir gehören zu Jesus Christus. Das gilt doch für alle anderen auch, die den Namen Jesus Christus tragen. Wir alle sind jetzt im weiten Sinn Gesellschaft Jesu. Und bei uns allen braucht es vielleicht im Kleinen und Großen so eine Lebensumwandlung, wie wir sie bei ihm finden, bei diesem Ignatius. Eine Lebensumwandlung, die ihn aber dazu führt, dass all die Talente und Fähigkeiten, die ihm und die jedem Menschen in eigener Weise geschenkt sind, einsetzt für den Herrn. Der Ignatius ist natürlich ein Beispiel unter Tausenden, ja, unendlich vielen, möchte man fast sagen, Heiligen, die ihr Leben orientiert haben an Jesus, die ihm begegnet sind. Manche können das dann durch eine Vision oder Audition, also etwas, was sie gesehen oder gehört haben vom Auferstandenen, ausdrücken. Andere können sagen, wir sind Jesus Christus begegnet in einem anderen Menschen, weil der durch sein Leben, durch sein Wirken zu einem Art Hinweiser geworden ist. Die erwähnten heiligen Legenden, die den Ignatius dann zu einer Lebensumwandlung auch führen, sie kommen ja auch immer wieder vor Ort vor. Denken Sie an jüngere Heilige unserer Kirchengeschichte, an Johannes Paul II., der jetzt demnächst heilig gesprochen wird, finden wir ja auch in unserer Zeit. Dem sind Menschen, Tausende, begegnet. Vielleicht können Sie selbst als Hörerinnen und Hörer überlegen, vielleicht kennen Sie sogar Heilige aus naher, ferner Gegend, die mit ihrem Leben in Kontakt geraten sind. Ich kenne Zeugnisse von Menschen, die Bruder Konrad, dem Heiligen in Altötting, begegnet waren. Also sehr dicht dran waren und durch solche Menschen selbst angeregt wurden, auf ihre eigene Beziehung zu Jesus zu schauen. Und nach der die Begegnung mit dem Herrn selbst zu suchen.
Und wenn ich genau das machen möchte und vielleicht nicht wie Ignatius von Loyola jetzt in den Bücherschrank greifen kann, um dort eine Heiligenvita herauszuziehen, wie stelle ich das an? Ich möchte Jesus begegnen, was muss ich tun?
Also zunächst mal, wer getauft ist, hat schon mal eine Kontaktaufnahme zu Jesus Christus. Wir sind auf seinen Namen getauft, Christen. Wir sind getauft auf den dreifaltigen Gott. Wir sind damit auch in diesem Kinder-Gottes-Status, wenn man das so sagen will. Und das ist ein Geschenk, eine Gnade. Bevor ich mich an Jesus wende, an Gott ran will, will ja er schon lange oder dauernd an mich ran. Also das zu begreifen, dass es in erster Linie mal um das Öffnen des eigenen Ichs auf Gott hin geht, das ist der erste große Schritt. Beten heißt Kontaktaufnahme versuchen, sich öffnen, auf Empfang gehen. Dann sind es vielleicht die Zeugnisse anderer Menschen und ihrer Wege zu Gott, zu Jesus, die wir ansehen, die wir hören, die wir lesen können. Das findet sich im Bücherschrank, aber eben auch im konkreten Leben vor Ort. Dann verstehen lernen, dass sich Gott klein gemacht hat. Als katholische Christen glauben wir an die Gegenwart Jesu in der Eucharistie. Das ist eigentlich der Höhepunkt des Kleinmachens Gottes. Jesus Christus können wir in uns aufnehmen. Und wir bitten umgekehrt, dass er uns aufnimmt. Sozusagen ein gegenseitiges Durchdringen passiert. Also, mein Aufruf, vielleicht auch als Seelsorger gerade, nicht leichtfertig zur Eucharistie, zur Kommunion gehen, sondern prüfen, beten und erkennen. Zuerst ist es die Liebe Gottes, die uns entgegenkommt. Eine Liebe, die wartet, nämlich auf meine Gegenliebe wartet. Am Grab spreche ich oft, ja eigentlich immer den Satz, der Herr vollende an dir, was er in der Taufe begonnen hat. Es geht also um die Gemeinschaft beim Herrn, die in der Taufe begonnen hat, die der Herr jetzt in Ewigkeit vollenden möge an dem Verstorbenen. Er schenkt das in Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Und das zu erkennen, das ist eigentlich so unser Auftrag auch als Christen. Das zu erkennen, dass wir Gemeinschaft mit dem Herrn haben, weil er sie uns schon geschenkt hat und wir dazu durch unsere Öffnung, durch unsere Aufnahme empfangsbereit werden, dazu beitragen, ihn in unser Leben zu lassen. Das zu erkennen und dann danach zu handeln, das ist so der Grund christlichen Lebens, der Grund christlichen Glaubens.
Kurs Null bei Radio Horeb, warum ich an Jesus Christus glaube. Das war unser Thema heute hier in dieser Sendung. Wir sprachen mit Kaplan Robert Paulus aus Tüßling in der Nähe von Altötting. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie die 08328921120 in Deutschland wählen, dann erreichen Sie unseren CD-Dienst und dort können Sie sich eine CD bestellen. Oder aber Sie gehen auf horeb.org und schauen in unser Podcast-Angebot. Dort im Kurs Null finden Sie in Kürze auch diese Sendung zum Download auf Ihren heimischen PC. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Viel Freude hier im weiteren Programm und wir beschließen die Sendung mit dem priesterlichen Segen durch Kaplan Robert Paulus. Danke, Kaplan Paulus, für diese Kurs Null Sendung. Dürfen wir Sie zum Abschluss noch um Ihren priesterlichen Segen bitten?
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne und begleite euch auf eurem Lebens- und auf eurem Glaubensweg der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.